Stell dir vor, das Wasser zieht sich zurück, die Tür einer riesigen Arche öffnet sich, knarrend, und du trittst heraus in eine Welt, die komplett reingewaschen ist.
Ein absoluter Neustart.
Genau, der ultimative Neustart. Alles Alte, alles Korrupte ist weggespült. Die Leinwand der Menschheitsgeschichte ist sozusagen wieder völlig weiß.
Ein radikaler Nullpunkt für die gesamte Menschheit und natürlich auch für die Natur. Und hallo, willkommen zu unserer heutigen tiefgreifenden Betrachtung. Wir werfen heute einen ganz genauen Blick auf exakt diesen Moment.
Ja, die Zeit unmittelbar nach der biblischen Sintflut.
Richtig. Unsere Grundlage dafür ist eine theologische Vorlesung von Dr. Kenneth Matthews über das Buch Genesis, um genau zu sein, die Kapitel 6 bis 9.
Und unsere Mission heute ist es herauszufinden, welche überraschenden moralischen, rechtlichen und auch historischen Blaupausen in den Überresten dieser Flut eigentlich verborgen liegen.
Denn das ist weit mehr als diese typische Sonntagsschulgeschichte, weißt du, mit unzähligen Tierpaaren auf einem Holzboot und so?
Absolut nicht, nein. Wir stoßen hier nämlich auf die frühesten Ursprünge unseres westlichen Rechtsverständnisses.
Ja.
Auf eine sehr ungeschönte, fast schon unbequeme Wahrheit über die menschliche Natur. Und wir sehen auch, wie dieser antike Text die komplexen geopolitischen Beziehungen seiner Zeit kartografiert hat.
Das ist wirklich spannend, ja.
Also das Wasser ist weg. Der Boden unter den Füßen der Überlebenden trocknet langsam und die allererste Handlung in dieser neuen Welt steht an. Noah verlässt dieses gewaltige Schiff, er baut einen Altar und betet an.
Mhm. Er bedankt sich quasi für die Verschonung.
Genau. Und Gott antwortet darauf mit einem monumentalen Versprechen. Er sagt, er wird die Erde nie wieder durch Wasser zerstören. Verlässliche Jahreszeiten werden garantiert, also Saat und Ernte, Frost und Hitze werden von nun an nicht mehr aufhören.
Was hier faszinierend ist, ist die Begründung, die Gott für dieses Versprechen liefert.
Ja, die ist nämlich echt überraschend.
Total. Nach einer derart gigantischen, kataklysmischen Reinigungskur würde man ja eine gewisse Läuterung erwarten.
Klar.
Eine Aussage wie, ich vernichte die Welt nicht mehr, denn die Menschheit hat durch dieses Gericht ihre Lektion gelernt.
Aber der Text sagt explizit das Gegenteil.
Richtig. Gott verspricht, die Erde nicht mehr zu verfluchen, obwohl, oder im hebräischen Ursprungstext noch schärfer formuliert, weil das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens von Jugend auf böse ist.
Das erscheint auf den ersten Blick völlig paradox.
Mhm.
Ich meine, wir haben in Genesis 6 gesehen, dass die Flut überhaupt erst ausgelöst wurde, eben weil die Bosheit der Menschen so extrem war.
Exakt.
Und jetzt, in Kapitel 8, ist exakt dieselbe fundamentale Bosheit der Grund, warum Gott sagt, ich mache das nicht nochmal. Warum dieser Sinneswandel, wenn sich das Problemobjekt, also der Mensch, eigentlich gar nicht verändert hat?
Das markiert einen tiefgreifenden theologischen Wendepunkt. Dr. Matthews greift in seiner Analyse auf den Reformator Johannes Calvin zurück.
Okay.
Und der formuliert die Konsequenz dieses Textes ziemlich drastisch. Er sagt, ohne dieses göttliche Versprechen, die Welt trotz des Menschen zu erhalten, müsste es logischerweise jeden einzelnen Tag eine neue Sintflut geben.
Wow.
Ja, die Natur des Menschen hat sich durch das Wasser nämlich nicht im geringsten verbessert.
Das Problem der Gewalt und der moralischen Korruption hat quasi als blinder Passagier die Flut an Bord der Arche überlebt.
Genau so ist es. Gott akzeptiert hier gewissermaßen die chronische Fehlerhaftigkeit seiner Schöpfung. Und er beschließt, einen Weg der Erhaltung zu wählen, anstatt, naja, auf einer unrealistischen Perfektion zu bestehen.
Ich finde, das ist so, als würden Eltern ein Haus extrem aufwendig kindersicher machen.
Ah, schöner Vergleich.
Ja, sie polstern die scharfen Tischkanten und schrauben Sicherungen in die Steckdosen. Und sie tun das ja nicht, weil sie plötzlich glauben, ihr Kleinkind sei ab heute fehlerfrei und vernünftig.
Sondern weil sie genau wissen, was passiert.
Richtig, weil sie ganz genau wissen, dass es absolut garantiert wieder stolpern und Dinge umwerfen wird.
Ja.
Das Problem der Gewalt und der moralischen Korruption hat quasi als blinder Passagier die Flut an Bord der Arche überlebt.
Genau so ist es. Gott akzeptiert hier gewissermaßen die chronische Fehlerhaftigkeit seiner Schöpfung. Und er beschließt, einen Weg der Erhaltung zu wählen, anstatt, naja, auf einer unrealistischen Perfektion zu bestehen.
Ich finde, das ist so, als würden Eltern ein Haus extrem aufwendig kindersicher machen.
Ah, schöner Vergleich.
Ja, sie polstern die scharfen Tischkanten und schrauben Sicherungen in die Steckdosen. Und sie tun das ja nicht, weil sie plötzlich glauben, ihr Kleinkind sei ab heute fehlerfrei und vernünftig.
Sondern weil sie genau wissen, was passiert.
Richtig, weil sie ganz genau wissen, dass es absolut garantiert wieder stolpern und Dinge umwerfen wird.
Ja.
Man kann die Natur des Kindes nicht von heute auf morgen ändern, also ändert man die Parameter der Umgebung, um das Schlimmste zu verhindern. Also in diesem Fall die völlige Selbstzerstörung.
Und diese kindersichere Umgebung sehen wir dann auch direkt im nächsten Schritt. Weil die Menschen halt weiterhin ihre fehlerhaften Neigungen haben, muss Gott in Kapitel 9 handeln.
Mhm.
Er erneuert zunächst den Schöpfungsauftrag aus dem Garten Eden. Die Menschheit soll fruchtbar sein und sich vermehren.
Aber es gibt neue Regeln.
Genau. Er etabliert völlig neue Spielregeln für das Überleben in dieser Welt. Es braucht eine universelle, härtere Ordnung, um zu verhindern, dass die Gesellschaft sofort wieder in die Anarchie der Vorflutzeit abrutscht.
Und die erste dieser neuen Maßnahmen betrifft das Verhältnis zwischen Mensch und Tier, richtig?
Ja, die Tiere werden von nun an Furcht und Schrecken vor dem Menschen haben.
Gänzlich.
Mhm.
Jetzt, in dieser unvollkommenen neuen Welt, wird Fleisch offiziell als Nahrung freigegeben. Allerdings mit einer sehr harten Einschränkung. Der Verzehr von Blut ist strikt verboten.
Richtig.
Die Vorlesung betont hier sehr stark, dass Blut in der antiken Vorstellung untrennbar mit dem Leben selbst verknüpft ist. Und dieses Leben gehört allein Gott.
Wir müssen uns echt ansehen, wie radikal diese Vorstellung für die damalige Zeit war. In vielen antiken Kulturen des Nahen Ostens wurden beim Schlachten von Tieren nämlich okkulte oder kultische Rituale mit dem Blut durchgeführt.
Um sich die Kraft des Tieres zu holen.
Genau, oft um sich die Lebenskraft des Tieres einzuverleiben. Und Genesis schiebt ihm einen absoluten Riegel vor.
Okay, das Verbot, Blut zu essen, ist also eine tiefe Respektsbekundung gegenüber der Schöpfung an sich.
Absolut. Der Mensch bekommt zwar die Erlaubnis, Tiere zur Nahrungsbeschaffung zu töten, aber er darf sich eben nicht als Herr über das Leben aufspielen. Gott bleibt der alleinige Inhaber des Privilegs über Leben und Tod.
Der Mensch konsumiert das Fleisch, aber er gibt das Blut, das Symbol des Lebens, quasi symbolisch an den Schöpfer zurück.
Ja. Das verhindert eine Enthemmung beim Töten und leitet unmittelbar zur wichtigsten neuen Regel für das gesellschaftliche Zusammenleben über.
Dem absoluten Schutz des menschlichen Lebens.
Exakt.
Und da sind wir bei einer Passage, die für moderne Ohren extrem schwer verdaulich ist. Das wirft eine wichtige Frage auf.
Mhm.
Der Text formuliert in Genesis 9, Vers 6 eine unmissverständliche Vorgabe. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Das ist doch im Grunde die institutionelle Einführung der Todesstrafe für Mord.
Ist es. Aber wenn wir diese Regelung verstehen wollen, dürfen wir sie nicht isoliert betrachten. Der Text liefert die Begründung nämlich direkt im selben Vers mit.
Ah, okay.
Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Die sogenannte Imago Dei.
Also das Ebenbild Gottes?
Genau. Das ist kein rein philosophisches Konzept, sondern hat in diesem Kontext harte juristische Konsequenzen. Ein physischer Angriff auf einen Menschen ist in dieser Weltsicht ein direkter, buchstäblicher Angriff auf das Abbild des Schöpfers selbst.
Verstehe.
Deshalb erfordert das Auslöschen dieses Abbildes die höchstmögliche Konsequenz.
Das verstehe ich auf der theologischen Ebene. Aber dieses Leben für Leben, das klingt für unsere heutigen Ohren doch extrem hart. War das nicht ein archaischer Rückschritt? Die Gesellschaft sollte nach der Flut doch eigentlich besser werden. Ist diese drastische Vergeltungsmaßnahme nicht eher ein Zeichen von purer Brutalität?
Das könnte man denken, ja. Aber paradoxerweise stellte dieses Gesetz in der damaligen Zeit einen beispiellosen humanitären Fortschritt dar.
Wirklich? Wie das?
Wenn wir uns andere antike Gesetzestexte ansehen, etwa den berühmten Codex Hammurabi aus Babylon, dann sehen wir eine Gesellschaft, die strikt nach Klassen unterteilt war.
Ah, okay.
Wenn dort ein Adeliger einen Sklaven oder einen einfachen Bauern tötete, zahlte er lediglich eine Geldstrafe. Das Leben des Bauern war schlichtweg weniger wert.
Das ist krass.
Ja. Und Genesis 9 etabliert hier einen radikalen Gleichmacher. Die neue Regel basierte eben nicht auf Klasse, Reichtum, sozialem Status oder ethnischer Zugehörigkeit.
Das heißt, wenn ein mächtiger König einen Bettler umbrachte,
dann forderte dieses neue Gesetz sein Leben. Genauso wie umgekehrt. Jedes menschliche Leben wurde plötzlich als absolut gleichwertig und unantastbar definiert, weil jedes Leben dieses Ebenbild Gottes trägt.
Wahnsinn.
Es war ein massiver Schutzmechanismus gegen die Willkürherrschaft, die ja in der Welt vor der Flut geherrscht hatte.
Das ändert die Perspektive enorm. Es geht hier also nicht primär um Rache, sondern darum, dem menschlichen Leben durch eine unerbitterliche rote Linie einen ultimativen Wert beizumessen, den niemand ignorieren darf, egal wie reich oder mächtig.
Ganz genau. Diese neuen Regeln strukturieren das Verhältnis der Menschen untereinander. Aber die Zerstörungskraft der Flut hat ja auch gezeigt, dass die Menschheit eine Garantie braucht, dass die Welt selbst nicht wieder kollabiert.
Und deshalb schließt Gott diesen universellen Friedensvertrag.
Richtig. Einen Bund, der sich nicht nur auf Noah und seine direkten Nachkommen beschränkt, sondern bemerkenswerterweise alle Lebewesen auf der Erde mit einschließt.
Okay.
Die literarische Form dieses Bundes ist faszinierend. Im Text fällt sofort auf, wie Gott sich selbst extrem in den Mittelpunkt stellt. Er wiederholt ständig, ich. Ich richte meinen Bund auf, ich setze mein Zeichen.
Es ist also ein völlig einseitiger Vertrag.
Ja, Gott bindet sich selbst an ein Versprechen, ohne von der Schöpfung alle Gegenleistung für diesen speziellen Schutz zu verlangen. Er zeigt absolute Souveränität in seiner Entscheidung zur Selbstbeschränkung.
Jeder große Bund in der biblischen Geschichte wird ja durch ein sichtbares Zeichen besiegelt. Bei Abraham ist es später die Beschneidung, bei Mose und den Israeliten der Sabbat als Rhythmus der Zeit.
Mhm.
Hier in der neuen Welt nach der Flut ist das Zeichen kosmisch, ein Bogen in den Wolken. Jeder von uns kennt das Bild, der bunte, friedliche Regenbogen, der nach einem Gewitter am Himmel steht.
Ja, aber wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen. Der hebräische Urtext offenbart hier eine sehr viel tiefere Bedeutungsebene.
Oh.
Das Wort, das im Text für dieses Zeichen verwendet wird, Keshet, meint nicht primär eine atmosphärische Brechung von Sonnenlicht. Es ist exakt dasselbe Vokabular, das für eine militärische Waffe verwendet wird.
Warte, was?
Ja, es ist ein Kriegsbogen, mit dem man tödliche Pfeile auf Feinde abschießt.
Und hier wird es wirklich interessant. Das ändert den Kontext komplett. Wir sehen das heute als beruhigendes Naturphänomen, das wir in Kinderzimmer malen. Aber für die antiken Menschen war das buchstäblich ein Kriegsbogen am Himmel.
Richtig.
Das ist eine viel mächtigere, fast schon bedrohliche Metapher für Frieden.
In der altorientalischen Kosmologie wurde die Gottheit sehr oft als kriegerischer Herrscher dargestellt, der Blitze als Pfeile verschießt, um seine Feinde oder das Chaos zu bekämpfen.
Ah, verstehe.
Gott hat durch die Flut gewissermaßen Krieg gegen die ausufernde Gewalt der Menschheit geführt. Die Wolken waren quasi seine Waffenkammer. Indem er nun sagt, ich setze meinen Bogen in die Wolken, vollzieht er einen Akt der göttlichen Abrüstung.
Wow.
Er nimmt seine primäre Waffe und hängt sie gut sichtbar in den Himmel. Und wenn man sich die Form eines Regenbogens mal ansieht, der Bogen ist so aufgehängt, dass er weg von der Erde zielt. Er zeigt in den Himmel, die Waffe ruht.
Das ist ein unfassbar starkes Bild. Es ist kein passives »Ich verzeihe euch«, sondern ein aktives Entwaffnen des Himmels. Gott legt seine Feindseligkeit gegenüber der fehlerhaften Erde offiziell ab.
Genau so kann man das sagen.
Der Frieden ist also institutionell besiegelt, die Waffen hängen im Himmel, die grundlegenden Menschenrechte sind durch das Gesetz über das Blut verankert, die Erde ist bereit für den Neustart. Die logische Frage für dich als Zuhörer ist an diesem Punkt natürlich, wie geht die Menschheit mit diesem perfekten Setup um? Wie lange hält die menschliche Seite diesen wunderbaren Deal aufrecht?
Ja, die biblische Erzählung lässt uns da nicht lange im Unklaren. Die Antwort ist ein abrupter und tiefer Fall, der leider beweist, wie zutreffend Gottes Einschätzung über das menschliche Herz war.
Mhm.
Kapitel 9 beschreibt, wie Noah, also der große Retter, der Fels in der Brandung, der die Welt sicher durch die Krise gesteuert hat, einen Weinberg pflanzt.
Und dann?
Er konsumiert den Ertrag seiner Arbeit, betrinkt sich hemmungslos und liegt völlig nackt und entblößt in seinem Zelt. Ein kompletter Kontrollverlust des Helden.
Dieser plötzliche Absturz
wirkt beim ersten Lesen fast wie ein unnötiger Schandfleck in der Biografie eines ansonsten eigentlich tadellosen Mannes. Aber wenn man genauer hinsieht, fühlt sich das alles seltsam vertraut an.
Ja.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Es ist, als würde man sich die Fortsetzung eines Blockbuster-Films ansehen. Ein Sequel, das absichtlich exakt dieselben Handlungsstränge wie der erste Teil nutzt, um dem Publikum etwas zu signalisieren.
Die strukturellen Parallelen sind in der Tat kein Zufall. Der Autor der Genesis präsentiert uns Noah hier literarisch als eine Art neuen Adam.
Aha.
Wir finden uns in einem Szenario wieder, dass die Ereignisse im Garten Eden aus Genesis 2 und 3 geradezu spiegelbildlich wiederholt. Dr. Matthews arbeitet in seiner Vorlesung detailliert heraus, wie beide Figuren im Text ausdrücklich als Männer des Ackerbaus bezeichnet werden, die den Erdboden kultivieren sollen.
Richtig.
Und bei beiden spielt ein Gewächs, speziell eine Frucht, die zentrale Rolle bei ihrem Scheitern. Bei Adam war es der Baum der Erkenntnis, bei Noah ist es der Weinstock.
Das setzt sich ja bis in die Konsequenzen fort. Beide Ereignisse führen direkt zu einer tiefen Scham über die eigene Nacktheit. Und beide Männer haben drei namentlich genannte Söhne.
Genau. Bei Adam sind es Kain, Abel und Seth, bei Noah Sem, Ham und Japhet.
Und in beiden Familiengeschichten bricht unmittelbar nach dem moralischen Fall des Vaters eine verheerende Rivalität unter den Brüdern aus. Der Text nutzt absichtlich exakt dieselben Handlungsstränge, um uns eine zentrale Botschaft zu vermitteln.
Mhm.
Das Setting hat sich geändert, die Welt wurde durch Wasser gereinigt, aber die Hauptdarsteller, die Menschen, stecken im exakt selben moralischen Schlamassel wie zuvor.
Die neue Welt hat die alte Natur eben nicht geheilt.
Nein, offensichtlich nicht.
Dieser Kontrollverlust Noahs im Zelt wird dann zum Auslöser für den ersten großen innerfamiliären Bruch der Nachflut-Ära. Und dieser Bruch hatte für die damalige Leserschaft gewaltige geopolitische Implikationen.
Was genau passiert da?
Als Noah betrunken und nackt im Zelt liegt, betritt sein Sohn Ham den Raum. Er sieht die Blöße seines Vaters. Anstatt diskret zu handeln, geht er nach draußen und erzählt es seinen Brüdern. Er macht die Schwäche seines Vaters zum Gegenstand von Klatsch und Spott.
Das erfordert ein bisschen Kontext, glaube ich.
Ja.
Für uns heute mag das wie ein respektloser Scherz unter Geschwistern klingen, bei dem sich jemand über den betrunkenen Zustand des Vaters amüsiert. Ein Mangel an Taktgefühl, sicher. Aber rechtfertigt das die massive Reaktion, die daraufhin folgt?
Wir müssen diese Handlung durch die Linse einer streng patriarchalischen antiken Kultur betrachten. Der Patriarch war nicht nur der biologische Vater, er war das absolute Oberhaupt, der Übermittler der göttlichen Tradition und des Segens.
Okay, das ändert die Sache.
Ham greift mit seinem Verhalten direkt die von Gott gegebene Autorität an. Er verletzt fundamental das Prinzip, das später im Sinai-Bund als das Gebot »Du sollst Vater und Mutter ehren« kodifiziert wird.
Ah.
Den Patriarchen öffentlich zu beschämen und zu entehren, war quasi der Versuch, die soziale Ordnung umzustürzen. Es war ein Angriff auf die familiäre Hierarchie und damit auf die gesellschaftliche Stabilität.
Und seine Brüder.
Sem und Japhet erkennen diese Gefahr sofort. Sie nehmen ein Gewand, legen es sich über die Schultern und gehen rückwärts in das Zelt, um den Vater zuzudecken, ohne seine Schande auch nur mit einem Blick zu würdigen. Sie stellen die Ordnung durch extremen Respekt wieder her.
Als Noah dann seinen Rausch ausschläft und erfährt, was Ham getan hat, reagiert er mit einem Fluch. Und genau hier wird die Quelle für mich extrem verwirrend.
Inwiefern?
Naja, Noah verflucht nicht Ham, den Täter. Noah verflucht Hams Sohn, also seinen eigenen Enkel Kanaan. Er sagt, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Warum bestraft man den Sohn für eine Handlung, die der Vater begangen hat?
Das ist einer der komplexesten Knotenpunkte der gesamten Genesis. Um das zu entschlüsseln, müssen wir das altorientalische Konzept der korporativen Persönlichkeit verstehen.
Korporative Persönlichkeit?
Genau. In dieser Zeit sah man einen Mann nicht als isoliertes Individuum, sondern als den Ursprung einer ganzen Abstammungslinie. Der Vater lebt in seinen Söhnen weiter.
Verstehe.
Sein Vermächtnis, sein Charakter und seine Bedeutung manifestieren sich in seinen Nachkommen. Um Ham die denkbar härteste und weitreichendste Strafe aufzuerlegen, verflucht Noah Hams Zukunft, seine Linie. Dr. Matthews weist hier auf das Prinzip »wie der Vater, so der Sohn« hin. Das impliziert, dass Hams moralische Verderbtheit in seiner Linie weiterleben wird.
Ah, warte, Callahan. Das ist nicht einfach nur ein zufälliger Enkelsohn, der hier namentlich erwähnt wird.
Nein, überhaupt nicht.
Für die ursprünglichen Leser dieser Texte, die Israeliten, die unter Mose durch die Wüste zogen, war Kanaan exakt das Territorium, in das sie einmarschieren sollten. Das Land der Kanaaniter. Dieser Konflikt im Zelt ist nicht nur ein Familiendrama, es ist eine moralische Ursprungsgeschichte für ihren größten geopolitischen Feind.
Vollkommen richtig erkannt. Die Genesis fungierte für die wandernden Israeliten als moralische und historische Landkarte. Der Text erklärte ihnen, warum die kanaanitische Kultur, auf die sie treffen würden, derart ethisch verfallen war.
Okay.
Spätere biblische Bücher, insbesondere Levitikus, dokumentieren sehr ausführlich, dass die Gesellschaft Kanaans von extremer sexueller Unmoral, Götzendienst und ritueller Gewalt geprägt war.
Das heißt, die Erzählung von Hams Respektlosigkeit und Noahs Fluch warnt die Israeliten eigentlich.
Ganz genau. Sie sagt, die Kanaaniter stammen aus einer Tradition der Rebellion gegen die göttliche und familiäre Ordnung. Es ist eine theologische Warnung vor kultureller Assimilation.
Das berührt aber ein sehr sensibles Thema, finde ich. Heißt das im Umkehrschluss, dass jeder Mensch, der als Kanaaniter geboren wurde, aufgrund seiner Abstammung automatisch böse und verdammt war? Das würde ja eine Art genetischen Determinismus bedeuten.
Sehr guter Punkt. Aber die Vorlesung von Dr. Matthews beleuchtet dies sehr differenziert und wirklich unparteiisch. Die biblische Gesamttheologie lehnt deterministische Vorherbestimmung nämlich ab.
Okay, das ist wichtig zu betonen.
Propheten wie Hesekiel oder Jeremia betonen später explizit die individuelle Verantwortung. Der Sohn wird nicht für die Schuld des Vaters sterben.
Mhm.
Der Einfluss eines korrupten, familiären Umfelds, in diesem Fall ausgehend von Ham, prägt zwar ganze Gesellschaften und Kulturen zutiefst, aber das entbindet das Individuum niemals von seiner eigenen moralischen Verantwortung.
Jeder Mensch in der Linie Kanaans hatte also die Fähigkeit und die Pflicht, eigene ethische Entscheidungen zu treffen.
Exakt. Der Text dokumentiert einen historischen und kulturellen Trend, aber eben kein unausweichliches Schicksal jedes Einzelnen.
Diese Geschichte im Zelt schlägt also eine gigantische Brücke von einer sehr intimen, fast peinlichen, familiären Situation hin zu weltpolitischer Relevanz.
Absolut.
Wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt und sich diesen ganzen Block ansieht, von der Landung der Arche über den hängenden Bogen bis zum Fluch über Kanaan, stellt sich die Frage nach dem literarischen Konstrukt. Wie fügt der Autor der Genesis diesen gewaltigen inhaltlichen Brocken in das gesamte Buch ein?
Der Autor bedient sich hier einer Technik, die man am besten als literarisches Sandwich beschreiben kann, und zwar eingebettet in die großen Genealogien, die sogenannten Toledot.
Okay.
Wenn wir zurück in Kapitel 5 blättern, finden wir dort einen langen Stammbaum von Adam bis Noah. Diese Liste folgt einer unerbittlichen, monotonen Formel. Ein Mann lebte eine gewisse Zeit, zeugte Nachkommen, lebte weiter und dann starb er. Diese Chronik der Sterblichkeit zieht sich durch das ganze Kapitel.
Diese extrem detaillierten Listen, bei denen viele Leser heutzutage eher dazu neigen, sie schnell zu überfliegen, weil es immer derselbe Rhythmus ist.
Genau. Und dieser Rhythmus wird bei der Person Noah plötzlich dramatisch unterbrochen. Die normale Formel bricht ab. Anstatt zu lesen »und er starb«, öffnet sich der Text und erzählt uns über 4 ganze Kapitel hinweg detailliert die Geschichte der Flut, der Errettung, des Bundes und des moralischen Falls.
Ah, das Sandwich.
Genau. Und erst ganz am Ende unseres heutigen Textabschnitts in Genesis 9, Verse 28 und 29, schließt sich der Kreis. Die unterbrochene Formel aus Kapitel 5 wird endlich zu Ende geführt. Da steht dann, und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre. Und er starb.
Die narrative Erzählung liefert uns also quasi das Fleisch, das zwischen den harten chronologischen Fakten der Geschichte liegt.
Richtig. Sie erklärt, warum diese eine Lebensspanne in den Listen die Menschheitsgeschichte so definiert hat.
Und die Strahlkraft dieses einen Lebens reicht ja weit über das Buch Genesis hinaus, bis in die Texte des Neuen Testaments. Hunderte Jahre später greifen die Autoren diese antike Erzählung auf und deuten sie für ihre eigene Zeit neu.
Mhm.
Mithus beschreibt Noah in seinen Briefen zum Beispiel als einen Prediger der Gerechtigkeit, der in einer komplett feindseligen Umgebung an seinen Prinzipien festhielt.
Und der erste Petrusbrief zieht eine noch tiefere theologische Verbindung. Er nutzt die Arche und die Flut als typologisches Bild für das christliche Ritual der Taufe.
Oh, spannend.
Ja, das Wasser der Flut, das Gericht und Tod brachte, wird zum Symbol für das Abwaschen des alten, zerstörerischen Lebenswandels, und die Rettung in der Arche, also das Auftauchen aus den Fluten, symbolisiert die Wiedergeburt und den Start in ein neues, spirituell gereinigtes Leben.
Also was bedeutet das alles? Dieser antike Text aus der Genesis fungiert gleichzeitig als historische Chronik, als soziologische Landkarte und als tiefes theologisches Symbol?
Genau das ist die Meisterleistung dieses Textes.
Das ist wirklich eine faszinierende Reise, die wir heute gemacht haben. Wir haben gesehen, wie Gott einen radikalen Entschluss fasst. Er arbeitet mit einer zutiefst fehlerhaften Menschheit weiter, gerade weil er ihre Schwächen kennt, anstatt auf eine Illusion von Perfektion zu warten.
Mhm.
Wir haben erlebt, wie der Himmel entwaffnet wird und der kriegerische Bogen als ewiges Friedenszeichen in die Wolken gehängt wurde. Wir haben den revolutionären Gedanken erforscht, dass jedes Leben aufgrund des göttlichen Ebenbildes absolut gleichwertigen Schutz genießt.
Ein radikaler Schritt.
Absolut. Und wir mussten zusehen, wie der vermeintlich strahlende Neuanfang im Zelt eines betrunkenen Retters zerschmettert wurde, was eben beweist, dass kein noch so perfekter Neuanfang die menschliche Natur automatisch heilt.
Es zeigt uns sehr deutlich, dass sich die äußeren Strukturen, die Gesetze und die Bündnisse zwar ändern können, der Kern des menschlichen Herzens aber konstant herausfordernd bleibt und einer täglichen, bewussten Ausrichtung bedarf.
Ja, und dieser Gedanke bringt mich zu einer Perspektive, die sich so nicht direkt im Text findet, die sich aber unausweichlich aus ihm ergibt. Wir alle sehnen uns in unserem modernen Leben doch extrem oft nach diesem einen ultimativen Neustart.
Oh ja.
Ein neuer Job, der uns endlich erfüllt. Der Umzug in eine neue Stadt, wo uns niemand kennt. Oder einfach der Start in ein neues Jahr mit einer Liste an guten Vorsätzen. Wir hegen die tiefe Hoffnung, dass dieses unbeschriebene Blatt uns von Grund auf verändert. Dass ein neues Umfeld all unsere alten Probleme und schlechten Gewohnheiten einfach wie eine Sintflut wegwäscht.
Das wünschen wir uns oft.
Aber diese jahrtausendealte Geschichte von Noah flüstert uns eine ziemlich unbequeme, aber essentielle Wahrheit direkt ins Ohr. Du nimmst dich selbst immer mit.
Wahre Worte.
Egal, aus welcher Arche du gerade trittst, egal, wie blendend hell und sauber die Welt um dich herum plötzlich aussieht, wenn ein bloßer Wechsel der Kulisse dein Inneres nicht verändert, wie gehst du denn in Zukunft mit dir um? Wie gestaltest du dein Leben im vollen Bewusstsein deiner eigenen, tief verankerten Fehlerhaftigkeit? Wie richtest du deinen inneren Kompass neu aus, wenn du genau weißt, dass das Wasser die eigentlichen Herausforderungen in deinem eigenen Kopf gar nicht weggespült hat?
Das ist die große Frage.
Ein Gedanke, den es sich wirklich lohnt, an jedem neuen Anfang mit in den Tag zu nehmen. Danke, dass du bei unserer heutigen tiefgreifenden Betrachtung dieser antiken Blaupausen dabei warst und mit uns in diese Quellen eingetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.